Als zweiten Redner hier oben darf ich Sönke Neitzel begrüßen. Er lehrt Geschichte an der Universität Potsdam mit dem Schwerpunkt auf Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt. War vorher aber auch lange Zeit im Vereinigten Königreich tätig, hat in Glasgow gelehrt, war an der London School of Economics als Historiker tätig. Und wir können von Glück reden, dass wir ihn zurück nach Deutschland bekommen haben und hoffen, ihn dort noch sehr, sehr lange behalten zu dürfen. Denn Sönke Neitzel ist einer der ausgewiesenen Kenner der Militärgeschichtsschreibung, vor allem auch durch Bücher, die weit über ein Fachpublikum hinaus große Aufmerksamkeit gefunden haben. Ich nenne nur das Buch Weltmacht oder Untergang über die Weltreichslehre im Zeitalter des Imperialismus. Aber vor allem große Aufmerksamkeit gefunden hat das Buch Abgehört, Deutsche Generäle in britischer Kriegsgefangenschaft 1942 bis 1945, 2005 erschienen, wo er zum ersten Mal Abhörprotokolle der britischen Regierung von kriegsgefangenen deutschen Offizieren im Zweiten Weltkrieg ausgewertet hat und dadurch nachweisen konnte, wie stark verstrickt die Wehrmacht doch in die gesamte Ideologie des Nationalsozialismus gewesen ist und gerade auch in die Gewaltverbrechen in Osteuropa. Das Ganze wurde dann noch einmal gesteigert durch ein Buch, was er gemeinsam mit Harald Wetzel 2011 herausgegeben hat, Soldaten, Protokolle vom Töten und Sterben, diesmal die Aussagen von deutschen Soldaten in amerikanischer Kriegsgefangenschaft zusammengetragen. Auch das wirklich hochinteressante Lektüre. Und wie sehr aktuell Sönke Neitzel seinen Beruf als Historiker versteht, kann man an einem Beispiel klar machen, nämlich ein Gespräch, was er letztes Jahr dem Spiegel gewährt hat, im Juli 2017. Sie erinnern sich vermutlich alle noch an den Streit um die Traditionspflege der Bundeswehr, wo Sönke Neitzel sehr stark Position bezogen hat, die Traditionspflege der Bundeswehr einerseits sehr kritisch bewertet hat, andererseits aber auch wiederum harsche Kritik an der Ministerin für Verteidigung geübt hat. Wir haben es also mit einem extrem politisch beobachtenden und denkenden Historiker zu tun und umso mehr freue ich mich auf seinen jetzigen Vortrag.
Kann man das hochstellen hier? I'm too long for this. Ah. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung, Exzellenzen, liebe Kollegen und Freunde. Wir haben ja schon mit Christopher Clark mit Großbritannien ein wenig begonnen und ein Land, in dem ich 4 Jahre gelebt habe. Und jeder, der in Großbritannien im November mal gewesen ist, weiß, dass am 11. November um 11 Uhr das öffentliche Leben stillsteht in Großbritannien. Auf Plätzen, Büros und Straßen wird in 2 Schweigeminuten der Gefallenen gedacht. Mitten im Londoner Regierungsviertel legen die Queen und Regierungsvertreter am zentralen Denkmal für den Ersten Weltkrieg einen Kranz nieder. Und Millionen Briten tragen im November als Symbol ihrer Verbundenheit mit den Gefallenen die kleine Mohnblume aus Plastik am Revers. Es gibt übrigens eine schottische Variante und eine englische Variante, das habe ich auch erst gelernt. Und jeder macht das, die allermeisten zumindest. Und interessant ist, dass der 8. Mai, der für uns ein zentraler Punkt ist, demgegenüber deutlich zurücksteht. Auch am 8. Mai gibt es Veranstaltungen, aber der 11. November ist der zentrale Bezugspunkt, wenn es um Krieg geht, wenn es um die Trauer um Gefallene in den Kriegen geht. Für uns ist der 8. Mai ein Tag gewesen, der nur zögerlich in der Bundesrepublik angenommen wurde, allmählich. Dann in den 70er, 80er Jahren mehr an Bedeutung bekommen hat. Und wir alle erinnern uns natürlich an die Worte, die wichtigen Worte von Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985. In der DDR wurde der 8. Mai als Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus gefeiert. Seit 1950 war er sogar teilweise arbeitsfreier Tag. Das wurde mal abgeschafft, wieder eingeführt. Die Niederländer feiern den 5. Mai, die Italiener den 25. April, Russland den 9. Mai. In Polen haben wir den 3. Mai als Verfassungstag, den 11. November als Tag der Unabhängigkeit. Christopher Clark hat darauf hingewiesen. Der 9. Mai ist ein Gedenktag, steht demgegenüber aber wesentlich zurück. Und in Japan ist der 6. und 9. August entscheidend. Atombombenabwürfe, da kann man mit dem 9. Mai eigentlich gar nichts anfangen. Damit deutet sich ein interessanter Befund an, wenn wir uns nun mal den 8. Mai als eine Kategorie ansehen. Der Zweite Weltkrieg war ein globales Ereignis, wahrhaft, aber die Erinnerung an ihn ist national geprägt, von einer nationalen Logik geprägt, weil sich die Kriegserfahrung von Land zu Land eben doch erheblich unterschieden. Und wir müssen den Zweiten Weltkrieg, das deuten diese Bezüge zum 11. November an, im Kontext mit dem Ersten Weltkrieg sehen. als ein Teil des Zeitalters der Weltkriege, das in einigen Ländern ja schon vor 1914 begann, in der Türkei, Osmanisches Reich, eben vor 1914 mit den Balkankriegen und das in anderen Ländern auch über 1945 hinausreicht. Denken wir an Griechenland, denken wir an Litauen, denken wir an China. Und dieser Zweite Weltkrieg hinterließ ein denkbar gespaltenes und nur schwer einzuordnendes Kriegserlebnis. Die Deutschen hatten bis zuletzt einen verbrecherischen Krieg geführt. Ihr Land war 1945 zerstört und geteilt. Das war der Hauptkrieg Deutschlands gegen seine Nachbarn, aber zugleich hatte es in Italien, Jugoslawien, Griechenland, der Ukraine blutige Bürgerkriege gegeben, während sich in Frankreich etwa das Vichy-Regime allzu willig mit den Deutschen einließ. In anderen besetzten Ländern auch war der Widerstand gegen die Deutschen eher überschaubar. Hunderttausende hatten selbst in der Sowjetunion mit den Deutschen zusammengearbeitet. Es gab eine ukrainische SS-Division, zwei lettische und eine estnische. Als die Waffen nun schwiegen, mehr oder minder, dieser Supertanker ist erst allmählich zum Stehen gekommen, schlug die Stunde der großen Meistererzählung, die helfen sollten, die Schrecken der Kriegsjahre einzuordnen, Sinn zu verleihen. Es ging also in der Nachkriegszeit nirgendwo darum und niemals, Geschichte in ihrer ganzen Komplexität und Widersprüchlichkeit abzubilden, sondern es ging darum, sich eine Meistererzählung zurechtzulegen, die politische Systeme stabilisierte, junge Staaten stabilisierte und sozialen Frieden stiftete. Es ging, bei unserer Beschäftigung mit Geschichte geht es in der Regel darum, ein gutes Gefühl zu haben. Das ist der Hauptzweck, weswegen die meisten von uns ein Geschichtsbuch lesen, ein gutes Gefühl zu haben. Und also eine Meistererzählung zu entwickeln, gerade nach einem solchen Ereignis, die nicht schmerzt, sondern im Gegenteil hilft, Schmerzen zu lindern. Das galt insbesondere für Staaten, die eine höchst ambivalente Rolle spielen, womöglich noch auf beiden Seiten gekämpft haben. Italien, Frankreich, Rumänien. Gerhard Weinberg hat ja mal in einem Buch geschrieben, die Franzosen hätten eigentlich mehr gegen die Alliierten als gegen die Deutschen gekämpft im Zweiten Weltkrieg. In Deutschland entstand schon vor der Kapitulation in den Gefangenenlagern eine wirkungsmächtige Deutung. Wir, die Deutschen, waren Opfer des NS-Systems, des von ihm ausgelösten Krieges. Hitler, Himmler, Göring, das waren die Schuldigen und entweder waren sie tot oder sie sind in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen zu Recht verurteilt worden. Aber wir haben die Pflicht getan, wir sind missbraucht worden. Das ist eine Formel, die man sehr schnell findet. Und diese Haltung galt auch und vor allem für Angehörige der Wehrmacht, also fast alle überlebenden Männer eines bestimmten Alters dieser Gesellschaft. Schnell war man sich einig, dass die Verbrechen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die SS begangen hatte, die Wehrmacht aber einen ehrenvollen, sauberen Kampf geführt hatte und vor allen Dingen ein ganz wichtiges Narrativ, auf das sich alle einigen konnten, auch die Zivilgesellschaft, wir waren die besten Soldaten der Welt. Die anderen haben irgendwie unfair gekämpft, weil die waren mehr. Die hatten irgendwie 18 Mann auf dem Spielfeld. Und, aber eigentlich waren wir die besten Soldaten der Welt. Und dann werden obskure israelische Umfragen zitiert, in denen die Deutschen immer die besten Soldaten der Welt waren. Darauf konnte man sich einigen. Holocaust, Zerstörung, Verbrechen, was war der Bezugspunkt? Man konnte sich darauf einigen, wir waren die besten Soldaten der Welt. Und wer die frühen Kriegsfilme mit Harald Junke und Joachim Fuchsberger kennt, ist genau das eigentlich das Narrativ. Und in den Bahnhofsbuchhandlungen finden wir dieses Narrativ eigentlich bis heute. Und erst in den 1960er Jahren entstand dann ganz allmählich eine größere Sensibilität, beginnt mit dem Ulmer Einsatzgruppenprozess, der Auschwitzprozess und so weiter, für die NS-Zeit und für ihre Verbrechen. Freilich gab es immer nicht nur eine Erinnerung, sondern zahlreiche miteinander konkurrierende Meistererzählungen. Die vielen Zeitzeugen, ihre Angehörigen, Historiker, Politiker, Journalisten, sie alle entwickelten auch je nach politischer Haltung eine ganz unterschiedliche Sichtweise. Und immerhin hat sich dann spätestens in den 1990er Jahren die Auffassung in der Wissenschaft sowieso schon früher durchgesetzt, dass die Wehrmacht eben keinen sauberen Krieg geführt hatte. Aber diese Deutung erhielt sich eben ganz hartnäckig bei den Veteranen. Selbst ein so reflektierter Mann wie der ehemalige Generalinspekteur Ulrich de Maizière konnte den letzten Schritt nicht vollziehen, zu sagen, dass auch er letztlich Teil eines verbrecherischen Krieges war. Das ist vielleicht auch ein persönlich schwer zu vollziehen, aber man erkennt das bei den Veteranen, das ist ein Narrativ. Und ich würde die These wagen, in der Gefangenschaft, als sie von den Briten abgehört wurden, waren sie reflektierter, weil sie erstmal ihren Ort suchen mussten. Und man hat das versucht wegzudrängen, menschlich verständlich, weil es das eigene Selbstbild bedrohte und man die Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit als Soldat beraubt wurde. Dabei wurden die Verbrechen nicht generell geleugnet, aber wohl die Verstrickung der eigenen Person, der eigenen Einheit. Und es hat sich interessant bei den Zeitzeugen ein Narrativ herausgebildet, wo sie ja ganz unterschiedliche Dinge erlebten, indem man die Zeit bis Stalingrad als gut und die danach als böse erinnerte. Obwohl das ja eigentlich irgendwie gar nicht sein kann, aber es haben sich sozusagen Topoi herausgebildet. Das ist, wie gesagt, immer nicht als Vorwurf. Ich glaube, wir, auch als unsere Generation, denkt in der Logik ganz ähnlich. Dieses Herausstellen auch einer handwerklichen Exzellenz, wir haben unsere Pflicht getan, lag zu einem nicht unerheblichen Maße auch an den Briten, an den populärwissenschaftlichen Autoren der Briten, die die Überhöhung der Wehrmacht gerade zur Unterstreichung der Leistung ihrer eigenen Soldaten benutzt haben. Es gibt Kollegen von mir, Simon Ball, Oxford University Press, eine Kulturgeschichte der Schlacht, aber er hat auch in Cambridge studiert, also von daher ist es eine Kulturgeschichte der Schlacht von El Alamein, wie er belegt, wie schon während der Schlacht ein eigener innenpolitischer Kampf in Großbritannien geführt wird, wer schuld ist, nicht schuld ist, die einzelnen Lager, wie man Montgomery angreifen kann, und für diese Debatte braucht man die Deutschen. Mal so eingesetzt. Also die ersten 5 Rommel-Biografien wurden von Briten geschrieben, nicht von Deutschen. Und die Überhöhung der Deutschen ist ein useful tool für die eigenen Debatten. In Großbritannien hat sich seit den 70er Jahren mehr und mehr die Meistererzählung einer heroischen Nation herausgebildet, die praktisch im Alleingang das übermächtige Dritte Reich niederrang. Die Luftschlacht um England gehört seit jeher zum kulturellen Erbe dieses Landes und jeder Schuljunge in Großbritannien weiß, was eine Spitfire ist. Fragen Sie in Deutschland mal, was eine Me 109 ist. Jeder wird sagen, was ist das denn? Eine Spitfire ist, sagen, Teil eines kulturellen Erbes. Also, und alles, was nicht in das Bild einer Nation of Winners passt, wird cum grano salis eher ausgeblendet. Besuchen Sie die britischen Museen, die Kriegsmuseen. 1971 wurde das National Army Museum von Sandhurst in die Londoner Innenstadt verlegt und das Ziel dieses National Army Museums war doch endlich mal ein positives Narrativ des britischen Heeres zu entwickeln. Was es bis heute trotz aller Updates tut. Ein treffendes Bild dieser Meistererzählung, also am schnellsten kann man das eigentlich machen, wenn Sie in eine britische Buchhandlung gehen und sich vor das Regal Military History stellen. Und was sehen Sie da für Bücher? Britische Siege, Geschichten von heroischen Einzelaktionen, sehr beliebt sind Kommandooperationen und sagen, der Zweite Weltkrieg als eine große James-Bond-Geschichte. Und ich will das nicht ins Amüsante ziehen, denn natürlich hatte Großbritannien eine ganz andere Rolle als Deutschland und vor allen Dingen, das ist mein ganz wichtiger Punkt, solche Meistererzählungen haben ihren Sinn. Wir Historiker sind ganz groß, das zu dekonstruieren und sagen, ja, das ist ganz anders gewesen. Schon klar. Aber darum geht es ja bei den Narrativen auch überhaupt gar nicht. Es geht darum, sozialen Sinn zu stiften. Und diesen Sinn können wir nur im Kontext einer bestimmten Kultur entschlüsseln. Das Narrativ des Militärhistorischen Museums in Dresden würde in Großbritannien überhaupt nicht funktionieren. Man wüsste gar nicht, was das soll. Und umgekehrt würde ein National Army Museum in Dresden überhaupt nicht funktionieren. Also man muss es immer in dem nationalen Kontext sehen und da macht es sozial Sinn. In den von Deutschen besetzten Ländern entstand bald nach dem Krieg die Vorstellung einer gegen die Deutschen geeinten Nation im Widerstand. Auch das machte Sinn. Die Resistance in Frankreich, die Resistenza in Italien wurden mythisch überhöht, um die tief gespaltenen Gesellschaften zu einen. Wahrscheinlich hätte man sich das, wenn man es nicht gemacht hätte, entwickeln müssen. Es machte ja gar keinen Sinn, auf die Spaltung hinzuweisen, sondern man muss diese fürchterlich gespaltenen Gesellschaften einen. Am frappierendsten ist dieser Vorgang für mich nach wie vor in Italien, wo die faschistische Zeit vor 1943 weitgehend aus dem Gedächtnis der Öffentlichkeit, interessanterweise nicht der Militärs, die Militärs feiern den El Alamein-Tag, aber sagen, in der Zivilgesellschaft ist diese Zeit weitgehend verdrängt, die Zeit der deutschen Besetzung steht im Vordergrund. Ich bin mit einer Abordnung von hessischen Politikern, die Friedensschule von Mazzabotto unterstützen, das große Massaker der Deutschen bei Bologna, mehrmals in Bologna gewesen und im Rathaus empfangen worden. Und wenn man da empfangen wird und reden hört, ist man schon erstaunt, dass man sich denkt, es gab doch mal jemand, der hieß Mussolini. Und waren die Italiener nicht mit den Deutschen mal verbündet irgendwie? Also man meint immer, man sei in Polen. Aber es ist ein Narrativ, in dem die faschistische Zeit einfach weg ist auf einmal. Aber das macht natürlich in Bologna in diesem Kontext auch Sinn. Also Ein wichtiger Punkt für mich, aus Sicht des Historikers ist es ein leichtes, diese Bilder als verkürzt, verzerrt, falsch zu entlarven, aber Nationen, Gesellschaften, Teile von Gesellschaften benötigen offenbar Mythen, ebenso wie wir uns alle jeden Morgen ein positives, vor dem Spiegel ein positives Selbstbild zurechtlegen. Wenn wir uns sagen, die Herren sich rasieren, wollen wir uns doch als gute Menschen sehen und drängen alles weg, was nicht so sehr in dieses Bild passen könnte. Und so sind die Geschichte der Weltkriege auch ein riesiger Baukasten, aus dem man sich bedient, um als Gesellschaft, als Gruppe, als Einzelperson sich das herauszunehmen, was passt und das andere eben tunlichst zu ignorieren. Die Geschichte ist eben letztlich ein großer Wühltisch, aus dem wir uns das passende T-Shirt heraussuchen. Und das können Sie etwa wunderbar beobachten in Russland. In Russland mit den großen Feierlichkeiten zum 9. Mai wurden wir gefragt, macht denn das Sinn, diese ganzen Paraden und das ganze Militär? Ja, für uns nicht, aber in der russischen Gesellschaft macht es Sinn. Und wenn Sie mal nach Wolgograd fahren, nach Stalingrad fahren, die ganze Stadt atmet ja von einer heroischen Überhöhung dieser Schlacht. Ich war mit meiner Frau letztes Jahr dort und wenn man dann unsere Führerin fragt, sagen Sie mal, ist eigentlich das ein Thema, wie viele Opfer auf russischer Seite, und da kann man doch auch die Kriegführung hier und da kritisieren und die Erschießung von Deserteuren. Da sagt sie, nein, das machen die Liberalen, stellen solche Fragen, aber das ist bei uns ein Schimpfwort. Also das Infragestellen, was uns Deutschen ja zu Recht so ein bisschen in den Genen steckt, gibt es da nicht, aber es ist eben auch ein anderer sozialer Sinn, der erzeugt wird. Natürlich ist unübersehbar, dass wir in den letzten Jahrzehnten in der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg wesentlich differenzierter geworden sind in Europa. So wird heute niemand mehr behaupten, dass die Wehrmacht einen sauberen Krieg führte. Ihre Verbrechen sind minutiös dokumentiert. Der Holocaust steht weithin sichtbar durch das 2004 fertiggestellte Mahnmal in Berlin, im Zentrum von Berlin, im Zentrum unseres Gedenkens, auch der Holocaust-Gedenktag am 27. Januar. Aber auch im Ausland hat sich viel getan. Das Thema Kollaboration ist ein großes Thema. Jacques Chirac hat sich 1995 entschuldigt für die Rolle der französischen Polizei bei der Hilfeleistung beim Holocaust. Und doch bleibt die Erinnerung an die Weltkriege umstritten. Sie entfaltet zuweilen eine Kraft, die das europäische Miteinander erheblich belastet. In Polen gibt es unter der neuen Regierung eine erinnerungspolitische Kehrtwende, die etwa in der Entlassung des Direktors des Museums des Zweiten Weltkriegs in Gdansk, Paweł Maciewicz, mündete oder auch dann mündet in Reparationsforderungen der Regierungspartei PiS. Gewiss müssen wir solche Forderungen, gerade die Reparationsforderungen, die ja zuweilen auch in Italien und Griechenland aufkommen, immer vor dem Hintergrund der jeweiligen Innenpolitik sehen und wir dürfen sie auch nicht dramatisieren. Sie dienen ja zuallererst, wenn ich das richtig verstehe, der Mobilisierung von Bevölkerungsgruppen zu parteipolitischen Zwecken, weniger zur Außenpolitik. Aber sie zeigen gleichwohl, dass sich mit dem Thema Zweiter Weltkrieg 75 Jahre nach dem Krieg Emotionen und Ressentiments in einem Ausmaß hervorrufen lassen, das mir zuweilen doch Sorge macht. Und dieses Spiel mit der Geschichte ist allenthalben in Europa zu beobachten. Jeder, der schon einmal in internationalen Erinnerungsprojekten gearbeitet hat, wird davon ein Lied singen können. Ich bin Mitglied der Deutsch-Russischen Historikerkommission. Es ist eigentlich fast sinnlos. Also es ist gut, dass es uns wahrscheinlich gibt, aber sich zu einigen auf bestimmte Dinge ist eigentlich praktisch unmöglich. Aber auch zwischen Franzosen, Niederländern, Deutschen, Polen, ich bin da auch in einer Museumskommission, ist es auch bei einer jüngeren Generation unendlich schwer, gemeinsame Positionen zu finden. Und es geht eben vielfach noch immer darum, die eigene Nation, die eigene Bevölkerungsgruppe als Opfer und die anderen als Bösewichter darzustellen. Und dann ist es interessant, wenn man als Deutscher zurücktreten kann und sehen, wie sich Polen und Franzosen behaken und sagen, wer nun der größere Kollaborateur gewesen ist. Das alles ist nicht mehr so plump wie in den und aggressiv in den 50er, 60er Jahren. Aber das Bemühen und eine positive nationale Sinnstiftung, es geht um Identitäten, es geht um Emotionen, tritt in solchen Projekten jenseits der wohlmeinenden Eröffnungsreden dann doch deutlich zutage. Das Positive ist, dass wir dann doch auch in solchen Runden eine Lösung finden. Aber die Emotionen, die dahinter stehen, immer noch, sind doch sehr stark. Was ist nun zu tun? Gewiss sind wir Deutsche vor allen Dingen dazu aufgerufen, vor unserer eigenen Tür zu kehren. Das kann ja nicht unsere Aufgabe sein, ein anderes Land zu belehren, wie sie ihre Geschichte zu erinnern haben. Und die Lösung ist gewiss für uns Deutsche nicht die Exotisierung des Bösen, die letztlich mehr dem Selbstbild des Schwarzmalers dient und in letzter Konsequenz wohl eher zu noch mehr Verharmlosung führt. Die Exotisierung führt dazu, die NS-Zeit von uns wegzuschieben und das Verbrechen als das Werk finsterer Nazis zu sehen. Die gab es natürlich, er würde das bestreiten, aber das eigentlich Bestürzende ist ja gerade, dass Unrecht und Gewalt zumeist von ganz normalen Männern und Frauen ausgeführt wurden. Und diesen Befund müssen wir an uns heranlassen, auch wenn es schmerzvoll ist. Die berühmten Familiengeschichten, der Vater, der Großvater war in Russland und dann ist das normale Narrativ die Gefangenschaft und das Schlimme, was er erlebt hat, aber zum Fischefangen sind die Deutschen ja irgendwie nicht an der Wolga gewesen. Also wir müssen auch dann überlegen, was war eigentlich deren Rolle. Und wenn sie mal am Don stehen oder an der Wolga, fragt man sich ja schon, was in Gottes Namen wollten die Deutschen eigentlich da? Und weiter, im öffentlichen Erinnern ist natürlich die Konzentration auf die Opfer des Nationalsozialismus gut und richtig. Es ist eine Errungenschaft, die wahrlich nicht von selbst gekommen ist. Aber wir sollten eine Komplexitätsreduzierung nicht durch eine andere ersetzen. Wenn wir uns eine reflektierte Auseinandersetzung wünschen, dann müssen wir auch Formen finden, verantwortungsvoll an jene Deutsche zu erinnern, die als Wehrmachtssoldaten im Bombenkrieg oder bei Flucht und Vertreibung umkamen. Das ist eben auch Teil unserer Geschichte. Aber damit hadert die Republik nach wie vor. Die Frage, ob die Täternation an ihre Opfer erinnern darf und wenn ja, in welcher Form, dieser Frage sollten wir nicht ausweichen, sonst überlassen wir das Feld rechtsradikalen Apologeten. Und so ist es kein gutes Zeichen, dass im letzten Jahr zur Gedenkstunde anlässlich des Volkstrauertags im Bundestag, ich bin der Beiratsvorsitzende des Volksbundes, lediglich ein Abgeordneter der SPD, 2 von der CDU, aber 45 von der AfD erschienen. Und Einladungen haben alle Abgeordneten bekommen. Welches Signal geht davon eigentlich aus? Und das führt mich zum nächsten Befund. Wissenschaft, öffentliche Gedenkkultur und politische Bildung befassen sich hierzulande ja ausführlich mit dem Nationalsozialismus und seinen Verbrechen. Das ist natürlich gut so, aber bizarrerweise kaum mit dem Zweiten Weltkrieg, dem Krieg an sich. Das Interesse an einer Innenansicht des Krieges, daran, was Militär und Krieg mit Menschen macht, wie Menschen in totalen Organisationen handeln, warum sie handeln, ist im bundesdeutschen Kultur- und Wissenschaftsbetrieb eher gering ausgeprägt. Es ist faszinierend zu sehen, ich glaube, die Deutschen hatten ein bisschen was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, wie wenig wir uns mit der Innenansicht des Krieges beschäftigen. Und das führt dazu, dass wir das Kriegserlebnis, das viel prägender war in den Familiengeschichten wie das Erlebnis des Holocaust, das Kriegserlebnis der deutschen und europäischen Mehrheitsgesellschaften beiseite wischen, die Gewalteruption auf den Schlachtfeldern ignorieren, in dessen Kontext ja Millionen von Zivilisten und Soldaten umkamen, mehr als bei den Gewaltverbrechen. Und vor allen Dingen verstehen wir nicht, in welcher Welt die Menschen damals eigentlich lebten, wenn wir den Krieg aus der Betrachtung herauskürzen. Auch von Timothy Snyders Bloodlands, ein ganz wichtiges Buch. Der Krieg kommt aber nicht vor in diesem Buch. Und der Krieg erklärt natürlich auch die Radikalisierung. Die Innenansicht des Krieges gibt den Blick frei auf eine enorme Vielfalt von widersprüchlichen Geschichten menschlichen Verhaltens. Verhalten, das meist wenig mit Terrorismus oder politischem Idealismus zu tun hat, aber vielmehr mit einer pragmatischen Anpassung an wahrgenommene Realitäten. Und diese differenzierten Einsichten verändern die deutsche Schuld und keinen Deutsch. Im Gegenteil. Aber sie können doch erklären, wie Menschen in extremen Situationen handeln. Und daraus sollten wir lernen. Denn Krieg und Gewalt hörte ja 1945 nicht einfach auf. Heute sind wir in einer krisengeschüttelten Welt mit diesen Mechanismen, diesen Logiken mehr denn je konfrontiert. Und meines Erachtens bietet der Krieg, das Kriegserlebnis, auch eine Chance. Denn gerade der Krieg ist ja ein gemeinsamer Nenner, auf den sich zumindest die Kontinentaleuropäer beziehen können. Die Briten sind ein bisschen anders, weil sie nie besetzt waren. Aber die Kontinentaleuropäer haben die Erfahrung von Besatzung mit all den Problemen, die das sind. Auch die Frage des Holocaust betrifft alle europäischen Länder in der einen oder anderen Weise. Wenn wir das Kämpfen, Töten und Sterben näher betrachten, wenn wir analysieren, warum Menschen taten, was sie taten, wie sie sich in ihren Gesellschaften positionierten, dann stellen wir fest, dass die Europäer, die Kontinentaleuropäer zumal, sich weit mehr ähnelten, als nationale Meistererzählungen uns das zugestehen. Aus der Perspektive von unten haben die Weltkriege eben vor allen Dingen mit dieser von mir schon erwähnten pragmatischen Anpassung an die jeweils vorherrschende soziale Praxis zu tun. Weit mehr mit Opportunismus als mit hehrem politischen Idealismus. Und das ist, meine Damen und Herren, kein beruhigender Befund. Denn er zeigt, wozu Menschen fähig sind, wenn sie meinen, dass ein bestimmtes soziales Verhalten geboten ist. Und es gilt nicht nur für die Deutschen, sondern in unterschiedlichem Ausmaß eben für alle Europäer, die in die Gewalt von 14 bis 45 verstrickt waren. Schmerz, Schuld, Scham, Schande, die fehlten sich fast überall und ebenso die passenden Verklärungen, um die dunklen Flecken in der eigenen Familie, dem eigenen Dorf, dem eigenen Land zu verbergen. Man muss nur in Europa herumreisen, mit den Menschen sprechen. Es ist verblüffend, wie sich die Geschichten vom Krieg ähneln. Als wir die Liberation Road Europe in Brüssel mit Martin Schulz eröffnet haben, dieses Museumsprojekt, Martin Schulz sprach, Holländer sprachen und so weiter, sie haben alle dieselbe Geschichte erzählt, die Opfer ihrer eigenen Familie. Aus einer ganz unterschiedlichen Perspektive, aber irgendwie kann ich sagen, alle können ja irgendwie nicht nur Opfer gewesen sein. Also das geht ja irgendwie nicht, aber alle haben eigentlich die gleiche Logik hier vorgetragen. Das ist übrigens auch der Grund, warum die ersten Versöhnungsprojekte von Veteranenorganisationen ausgingen, weil die Soldaten nach einer ähnlichen Logik funktionierten, auch schon nach dem Ersten Weltkrieg, und hier sozusagen zusammenkamen. Selbst Deutsche und Sowjets in Stalingrad funktionierten im Kalten Krieg. Das bedeutet nun nicht, und das sage ich mit allem Nachdruck, die Rolle aller Länder in diesem Krieg auf eine Stufe zu stellen. Deutschland hat eine besondere Rolle in diesem Krieg gespielt und da entkommt es natürlich nicht. Die Dinge liegen für den Zweiten Weltkrieg glasklar vor uns. Es bringt uns in Europa aber auch nicht weiter, immer nur die eigenen Opfernarrative zu bedienen. Gewiss, manchmal wird ja die Frage gestellt, eine europäische Erinnerung. Das wird es meines Erachtens nie geben. Das kann es auch gar nicht geben, denn die nationalen Kulturen und Narrative sind viel zu unterschiedlich, die nationalen Bezugspunkte. Das muss auch gar nicht sein. Jedes Land, jede gesellschaftlich-politische Gruppe hat seinen ganz eigenen Bezug, aber wir sollten uns doch bemühen, einen Beitrag zu leisten, die Fliehkräfte, die Europa derzeit auseinanderzureißen drohen, ein Stück weit zu bändigen. Und dabei kann, glaube ich, der reflektierte Umgang mit Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg einen kleinen Beitrag leisten. Drei Punkte dazu und dann bin ich schon beim Schluss. Erstens muss es darum gehen, die Logik der Erinnerung in anderen Ländern besser zu verstehen. Das nicht immer von uns aus zu betrachten. Wir können natürlich über die Briten mit ihrem Brexit, über die Ost- und Mitteleuropäer den Kopf schütteln. Das bringt uns aber nicht weiter. Wir müssen auch fragen, ob wir ausreichend Cultural Knowledge aufbringen. Und dann können wir auch kritisieren, natürlich, wir müssen kritisieren. Aber wir müssen auch erstmal diese Logik, diese Erinnerung verstehen. Das ist zum Beispiel dramatisch schiefgegangen mit dem Film Unsere Mütter, unsere Väter. Das ist ein Film gewesen für ein deutsches Publikum, das eigentlich sagen sollte, man kommt nicht sauber aus dem totalen Krieg raus. In Polen ist er aufgenommen worden, die Deutschen wollen den Polen die Schuld zuschieben. Mit einem riesigen Protest. Das ist auch unvorsichtig gemacht worden, aber daran kann man sehen, wenn man sich missverstehen kann. Wir müssen die Logik der anderen Länder besser verstehen. Und das ist schwer. Wir verstehen ja, wie gesagt, noch nicht mal die Briten. Von daher ist es eine wirkliche Herausforderung. Zweitens, wir müssen uns im eigenen Land davor hüten, dass extreme Sichtweisen von rechts und von links noch mehr an Boden gewinnen. Leute wie ich sind ja, sagen die BRD-Systemhistoriker, wüst beschimpft im Internet. Und dass die Geschichte eben wieder zu sehr als ein Wühltisch betrachtet wird für durchsichtige politische Zwecke. Dem müssen wir kraftvoll entgegentreten. Drittens, wir müssen uns aber auch einen differenzierten Diskurs zutrauen. Wir können nicht eine Verharmlosung und Vereinfachung durch eine andere ersetzen. Denn sonst verkommt Erinnerung schnell zu hohlen Phrasen. Wir alle haben schon solche Erinnerungs- oder Öffnungsreden gehört, wo man sagt, na gut, das sind jetzt die Phrasen, die Versatzstücke, die man eben immer bringen muss. Und ich gebe zu, dass der Wunsch nach Differenzierung im Hinblick auf das kulturelle Gedächtnis vielleicht naiv ist. Vielleicht ist es sogar ein Widerspruch in sich. Und wie schwer wir uns damit tun, um hier nur ein Beispiel zu nennen, kann man etwa an der Traditionsarbeit der Bundeswehr sehen, die ja auch immer ein Spiegelbild des gesellschaftlichen Diskurses ist. Bundeswehr hängt ja nicht im luftleeren Raum, sie ist Teil der Gesellschaft. Im vergangenen Jahr wurde viel darüber diskutiert und mir fiel dabei auf, von der Seitenauslinie, wie schwer wir uns als Gesellschaft mit einem Traditionsbild tun, das einerseits nicht verklärt, aber andererseits eben auch artgerecht für eine Armee ist. Die Bundeswehr ist nicht die Landeszentrale für politische Bildung. Sie ist eben irgendwie eine Armee. Und damit tun wir uns enorm schwer. Wer sich den Aufschrei betrachtet, den ein Tweet von Staatssekretär Peter Tauber über den Tod von Erwin Rommel in dieser Woche verursachte, wer sich die weitgehend kenntnisfreien Kommentare aus der Politik und von erregten Social-Media-Nutzern betrachtet, der versteht, dass auch die neue, unsere aktuelle Form der öffentlichen Kommunikation, das Nachdenken über komplexe historische Zusammenhänge, sicher nicht einfacher macht. Und selbst für meine eigene Zunft, die Historiker, muss ich sagen, kommend aus einer britischen Erfahrung, stellen wir, also die organisierten Historiker, deren Aufgabe ja die Differenzierung sein sollte, sie tut sich in ihrem organisierten Teil damit manchmal sehr schwer. Und ich habe zumindest in Großbritannien mehr Offenheit und Pluralität in der Debatte erlebt. Es ist eben kein Wunder, dass die Sleepwalkers von einem Australier aus Cambridge geschrieben worden sind und nicht von einem Deutschen. Gleichwohl sollten wir als liberale Demokratie den Anspruch auf eine offene Diskussion, müssen wir über unsere Vergangenheit nicht aufgeben. Darum werbe ich nachdrücklich. Ich wünsche mir, dass wir Europäer, auch wir Deutschen, uns trauen, die Geschichte, unsere Geschichte, öfters in Grautönen zu malen, nicht so sehr in Schwarz und Weiß, und dabei klar uns von Extremen, von links und rechts abgrenzen. Gewiss ist das Differenzieren ist mühsam, es ist schwierig, es ist zuweilen auch schmerzhaft. Es liefert vor allen Dingen keine einfachen Antworten, nach denen wir wohl so oft so sehr streben. Gleichwohl sollte man dieses als Aufforderung betrachten, die Geschichte hinter der Geschichte zu erkunden. Ich kann Ihnen versprechen, man wird dabei höchstwahrscheinlich auf Unerwartetes stoßen. Herzlichen Dank.